Hallo liebe Fans von World Wrestling Entertainment und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ruthless Aggression. Und es begrüßen euch wie auch in den vergangenen Folgen die Hosts dieses Podcasts, und zwar ich, der Ray, und mein geschätzter Kollege Kevin.
Ja, auch wieder hallo von meiner Seite aus natürlich.
Ja, wir haben mal wieder sehr Bock, wieder eine Folge rauszuhauen, beziehungsweise ist es wieder donnerstags, wo ja mal wöchentlich unser Podcast erscheint, beziehungsweise die Podcast-Folge. Und ich denke mal, heute eine sehr geile Folge, oder?
Also, ja, auf
was,
jeden Fall.
Was sagst du?
Da liegt auf jeden Fall schon die Vorfreude so in Vorbereitung auf diese Folge. Zwei absolute Lieblinge, so von uns beiden, kann man, denke ich, so sagen.
Genau.
Und sicherlich auch von dem einen oder anderen Zuhörer da draußen.
Genau, ich denke auch. Natürlich beschäftigen wir uns hier im Podcast über vergangene Sachen in der Ruthless Aggression Era, sei es Titelregentschaften, sei es Wrestler, sei es Pay-Per-Views und. Oder natürlich, wie es heute sein wird, um Rivalitäten in dieser Zeit. Und damit wir erstmal die zwei Wrestler enthüllen, von denen du gerade gesprochen hast, auf der einen Seite natürlich, ich würde sagen, für diesen Begriff Wrestler ist einfach zutreffend für Kurt Angle, und auf der anderen Seite natürlich, die Zerstörungsmaschine schlechthin im Wrestling, also die totale Ausstrahlungskraft namens Brock Lesnar, der heute in der heutigen Zeit eher nicht so der beliebte Typ bei vielen WWE-Fans zu sein scheint. Aber ich denke mal, der hat immer noch eine große Fanbase. Und ich denke mal auch, dass man sieht es halt auch immer wieder an den ganzen Verkaufszahlen bei Pay-Per-Views, sobald er dabei ist. Ne? Also der ist halt wirklich jemand, der halt die Zuschauer lockt in die Arenen.
Genau. Ist auch immer nach dem Motto, nur mal ganz, ganz kurz da so einzuhaken, ne? Wenn sich der ein oder andere dann heutzutage beschwert, so wenn er dann auch mal einen Titelrun wieder gehabt hatte und dann die Beschwerden kommen, so, ach, der ist aber nur ein, zwei Mal im Monat da oder so, ne? Das stimmt natürlich, ne? Kann man nicht ganz nicht ganz abweisen sozusagen, aber er ist natürlich auch dadurch dann immer eine enorme Attraktion, und ich denke mal gerade Leute wie Vince, die dann halt den Business-Sinn dahinter dann auch mehr haben als vielleicht der ein oder andere Fan, ohne jetzt hier jemanden zu nahe treten zu wollen. Ne? Ich denke mal, die können das dann schon so gut abschätzen. Und wenn er dann diese Pay-Per-View-Auftritte hat oder dann auch ab und an nur bei Raw, beziehungsweise hatte, jetzt momentan ist es ja sowieso nicht so, da ist das eben immer was ganz Besonderes, wenn der Gute mal wieder auftritt.
Richtig, genau. Also die haben es auch in den vergangenen Jahren immer sehr gut, wie du schon eben erwähnt hast, sehr gut in die Shows eingesetzt, sodass er halt immer wieder polarisiert. Es ist natürlich schön, ihn noch zu sehen im Ring. Kurt Angle hat seine Stiefel an den Nagel leider gehangen. Nichtsdestotrotz wollen wir wieder eine kleine Zeitreise starten in die damalige Zeit, in dieser epischen Fehde der beiden. Schauen aber kurz nochmal, bevor es wirklich so zu dieser Fehde kam, von woher beide denn sich vorher befanden in der WWE. Über Kurt Angle muss man natürlich nicht viel sagen. Ein Olympionik, 1996 natürlich die Goldmedaille gewonnen mit eingebrochenem Nacken. Das darf man hier natürlich nicht vergessen. Damals dann auch sehr umworben von den ganzen Wrestling-Companies, das unter anderem auch in Gesprächen war mit der ECW, und er aber das Ganze dann halt auch sein lassen hat, als er dann halt gesehen hat, für was eigentlich ECW wirklich dann steht und was da unter anderem dann für einen Skandal sorgte in einer Episode von der ECW. Und dann später natürlich bei der WWE. Und zu dem Zeitpunkt, zum Start der Ruthless Aggression Era, befand sich Kurt Angle langsam so aus diesem Goofy-Gimmick, das er seit seiner Anfangszeit, seit seiner Rookie-Zeit hatte, sich von zu entfernen. Hatte nochmal vorher diese Fehde mit Edge gehabt, wo er sich dann halt, wo er das Match verloren hat in dem Hair vs. Hair Match und dann mit einer Perücke rumlief, aber halt der Anfang war, dass er halt dann Glatze trug, und dann über die laufenden Monate die bekannten SmackDown 6 in der SmackDown Era. Und wiederum, oder auf der anderen Seite, Brock Lesnar natürlich das stärkste Rookie-Jahr meiner Meinung nach. Und der holte sich auch gleich im Sommer den Titel von The Rock. Und ja, dann verteidigt er ganz glorreich gegen den Undertaker. Verlor ihn dann aber gegen The Big Show, während sich dann parallel Kurt Angle dann nochmal in der Tag-Team-Szene befand. Bevor wir da einsteigen, was sagst du zu den beiden Verläufen?
Ja, also für Brock, da fange ich mal ganz kurz an. Wie du schon gesagt hast, wirklich natürlich ein Monster-Rookie, mit Monster-Rookie-Jahr sozusagen, wie er da auch gebookt wurde gleich mal. Und ja, stand halt dem Spitznamen, den wir sicherlich alle zu gut kennen, The Next Big Thing, wirklich in nichts nach. Also den passenden Spitznamen hätte man da eigentlich auch gar nicht finden können, würde ich mal sagen. Ist natürlich, er hat auf ganzer Linie auch überzeugt in der Rolle. Es ist jetzt auch nicht so, dass es ja, grundlos gewesen ist, dass er da halt diesen Monster-Push so erhalten hat. Und kann man sich am Ende des Tages dann auch ja, bei den Offiziellen bedanken, würde ich mal so behaupten. Denn die haben da wirklich einen sehr, sehr interessanten, sehr, sehr starken Charakter, einen sehr, sehr starken Wrestler auch aufgebaut. Und er hat natürlich seinen Teil dazu beigetragen. Ist dann natürlich ja, das Interesse an ihm auch immer größer geworden ist und auch, ja, wie es dann in dem Titel geschehen um ihn herum dann so weitergeht, auch selbst nachdem er ja halt den Titel dann zwischenzeitlich verloren hatte, da dachte man sich dann ja schon, okay, so ewig wird er da sowieso nicht von wegbleiben, ne? Da freut man sich schon drauf, wie es dann vielleicht da so weitergehen könnte. Und ja, auf der anderen Seite mit Kurt war es natürlich meiner Meinung nach dann bestimmt, also man hat es jetzt nicht so live erlebt damals, aber war es dann bestimmt schön, da zu erleben, dass halt so ein bisschen so dieses ja, witzige Gimmick sozusagen dann langsam aber sicher losgeworden wurde, weil es halt ein sehr ernstzunehmender Competitor, ein sehr ernstzunehmender Herausforderer oder halt Kontrahent sozusagen. Und ja, da kann man sich dann schon einiges ausmalen, was dann halt eine Fehde zwischen diesen beiden wirklich bringen würde, wie du ja schon zur Einleitung gesagt hast, wirklich epischen Ausmaßes, das wir ja noch gleich zu sprechen zu bekommen. Und ja, so auf jeden Fall hatte jeder von beiden so seinen Weg und ja, dann liefen sich über den Weg, so langsam aber sicher. Und da wird bestimmt die Vorfreude groß gewesen sein.
Genau, in der Zeit natürlich, wo sich beide halt in noch verschiedenen Programm befanden, Brock Lesnar gerade zum WWE-Champion wurde und Kurt Angle da nochmal eine Rivalität mit Chris Benoit hatte, liefen die sich ein paar Mal in einem Backstage-Segment über den Weg. Aber wir schreiben nun die Zeit von oder bei der Survivor Series 2002, wo Brock Lesnar den WWE-Titel an The Big Show verlor und das mit Hilfe des Managers von Brock Lesnar, von Paul Heyman, der nämlich da heel geturnt ist und beziehungsweise Brock Lesnar hintergangen hat und sich The Big Show anschloss. Die Wochen darauf zeigten natürlich, wie sich Brock Lesnar ja, hintergangen gefühlt hat und wieder die Chance wahren wollte, natürlich seinen Rematch einzulösen, um dann halt natürlich den Titel wieder zu bekommen. Aber Paul Heyman hat es da schlau gemacht. Das hat er dann in einer Promo erwähnt, dass er in dieser Klausel da in dem Vertrag nicht ein Rematch eingebaut hat und somit Brock Lesnar nicht die Chance hatte, ja, das Gold wieder in die Hände zu bekommen. Es wurde dann im Laufe der Zeit bis zum Pay-Per-View Armageddon ein Nummer 1 Herausforderer für The Big Show gesucht und das entschied dann Kurt Angle für sich in einem Fatal 4-Way Match. Und da war jetzt nicht wirklich ein großer Aufbau, aber da fing es so langsam an mit den beiden, dass Kurt Angle dann so ein bisschen die Hilfe von Brock Lesnar haben wollte und ihm natürlich dann gezeigt hat, hey, wenn du mir helfen kannst bei dem Match bei Armageddon gegen The Big Show, dann hast du einen bei mir gut und du wirst dann halt auch der nächste Herausforderer dann werden, wenn ich dann Champion bin. Ja, das geschah dann auch beim Pay-Per-View-Match. Brock Lesnar wurde allerdings vorher suspendiert, natürlich durch Violation, wie man im Englischen sagt, also halt, dass er da ziemlich Unruhe gestiftet hat und Stephanie dann, also die damalige General Managerin Stephanie McMahon natürlich keine Unruhe stiften wollte. Ja, und dann begab man sich da natürlich auf den Weg bei Armageddon, wo natürlich dann Brock Lesnar unter anderem in dem Match eingriff und Kurt Angle ja, sich seinen dritten WWE-Titel holte. Und ja, ich übergebe da mal an dich. Also, warst du da irgendwie überrascht, dass dann irgendwie Big Show nur so kurz den Titel hatte? Nur, ja, nicht mal, der hatte ja nicht mal eine Titelverteidigung wirklich.
Naja, eben. Also, das ist dann natürlich aus diesem Standpunkt schon ein bisschen enttäuschend gewesen. Also, würde ich jetzt mal so behaupten, wie gesagt, man war jetzt nicht unbedingt so live mit dabei, aber jetzt rückbetrachtend. War natürlich auch Big Show gerade zu dieser Zeit immer, so wie ich das wahrgenommen habe, halt sehr stark dargestellt wurden und da hat man sich dann schon denken können, so okay, vielleicht wäre nochmal irgendwo eine Titelverteidigung drin gewesen, aber scheinbar hat sich die WWE dann da gleich anders entschieden, ne, wird dann eher mit dieser Story um Kurt und Brock weitergehen und da dann auch den Titel wirklich dann ja dabei haben sozusagen und nicht, dass es dann nur in einer Abführung die beiden in einer Fehde so sich gegenüberstehen, das kann natürlich auch das ein oder andere Mal gut funktionieren. Das hat man ja auch in der Vergangenheit schon mal gesehen, dass eine Fehde jetzt auch nicht unbedingt einen Titel benötigt. Aber ja, zu der Zeit hat die WWE das vielleicht mit den beiden ein bisschen anders gesehen und hat sich dann gedacht, so ja, eigentlich wollten wir unseren Super-Rookie das schon im Titelgeschehen auch so mit dabei haben. Ne? Und aufgrund dessen dann Kurt, der ja als der Fehdengegner geplant gewesen ist, somit dann den Titel gewinnen lassen. Und das hat man natürlich dann mit der Story an sich halt auch schon mal ganz gut erklärt, dadurch, dass er dann halt ihm ja zum Gewinn verholfen hat, in mehr oder weniger. Und dadurch dann ja halt das Titelmatch von Kurt Angle so als nächster Kandidat so versprochen bekam. Und ja, das wollte er sich dann natürlich auch nicht nehmen lassen. Und der Big Show, der Arme, ist dann im Endeffekt ein bisschen, ja, wie soll man sagen, der Gelangmeierte gewesen. Der ist dann so, ja, the short end of the stick, wie man im Englischen so schön sagt. Ja, für den ist dann ein bisschen unglücklich gelaufen in der Situation.
Richtig, der hat sich dann auch gleich in der nächsten Folge von SmackDown, ja, in den Ring begeben, nachdem Kurt Angle, ja, da halt auch unter anderem verkündet hatte, also seine eine kleine Celebration veranstaltet hat und dann auch dann Brock Lesnar versprochen hat, hier, du hast mir geholfen, du kriegst das Titelmatch, allerdings nicht heute Abend, nächste Woche das Ganze. Und ja, während der Show kam es nämlich dazu, damit ich nochmal gleich auf der Big Show komme, dass ja Kurt Angle dann jemand rausgerufen hat, der dann der neue Manager von Kurt Angle sein sollte. Und wer sollte es kein geringerer als, oder es sollte kein geringerer als Paul Heyman werden oder sein. Ziemlich große Überraschung, aber er würde jetzt natürlich zwei Wrestler managen. Er würde noch bei Big Show bleiben und ja, Kurt Angle. Der Big Show hatte aber anscheinend, glaube ich, auch keine Rematch-Clause. Da gab es doch mal halt ein Number One Contender-Match mit Chris Benoit, welches Chris Benoit für sich entschied und das Ganze dann Richtung, ja, Royal Rumble kam zu einem großartigen Match zwischen Kurt und Chris. Parallel dazu gab es dann zwischen Big Show und Brock Lesnar noch weiter die Rivalität, wo dann entscheiden werden sollte in einem Qualifying-Match, wer sich ja den letzten Spot fürs Royal Rumble-Match sichert. Das hat Brock Lesnar für sich entschieden und gewann auch den Royal Rumble 2003. Ja, in der Zeit wurden natürlich auch zwei neue Wrestler ja, etabliert, namens Charlie Haas und Shelton Benjamin. Die dienten dazu, ja, die Handlanger von Kurt Angle zu werden. Also sehr interessantes Stable Team Angle. Mhm. Und
sehr gut gewesen.
Genau, richtig. Und Kevin, da, ja, wie hat sich das denn dann weiterentwickelt in der Zeit? Also ich glaube, also da gab es ja nochmal, da kam es ja nochmal zu einem langsamen Antasten, was das Match angeht. Ne? Dann wurde ja ein Six-Man-Tag bei No Way Out angesetzt.
Ja, genau. Also es kam dann nämlich dazu, im weiteren Verlauf, also erstmal nochmal ganz kurz zurückblickend, das war dann nämlich so gewesen, dass Charlie Haas und Shelton Benjamin ja natürlich von dem neuen Manager von Kurt Angle, von Paul Heyman, sozusagen ja, angeheuert worden, kann man vielleicht schon sagen, als seine Unterstützung, da der ja von Brock Lesnar da mehr oder weniger halt verletzt geworden ist oder ja, sagt man das so, verletzt wurde, so, sagen wir es einfach so, wird schon jeder wissen, was gemeint ist.
Genau.
Und ja, genau. Und dadurch, dass es halt immer noch weiter auch die Beteiligung daran gab, so in dieser ganzen Story von unter anderem halt auch einem Chris Benoit, der dann eben in dem von dir angesprochenen Six-Man-Tag-Team-Match bei No Way Out auch mit von der Partie gewesen ist, wo sich dann eben Team Engel, sprich Kurt, Shelton und Charlie gegenüberstanden mit eben Brock Lesnar, Chris Benoit und jetzt habe ich gerade ein kurzes Blackout, nochmal der dritte.
Edge,
genau.
Der natürlich also aber vorher ausgenockt.
Mensch.
Der wurde, ja, da wurde nochmal dann auch, also ich glaube, du hast das Blackout bekommen, da es nämlich zu einem Handicap-Match kam und Edge vorher hat sich verletzt, also eine Nackenverletzung gehabt. Und die haben es natürlich so dargestellt, dass er halt dann backstage attackiert worden ist von Team Engel.
Ja, genau. Und so wurde dann daraus eben ein Handicap-Match, deswegen habe ich schon gerade gedacht, war da überhaupt ein Dritter? Also es hätte ein Dritter da gewesen sein sollen, aber dem konnte es dann leider nicht so ja, zur Teilnahme gelingen. Und so hat man dann eben das Handicap-Match draus gemacht, was dann ja letztendlich dann natürlich auch dazu weiterführt, dass dann ja mit allen Beteiligten außer Edge eben, ne, die Story dann hier auch weitergeführt wurde. Insbesondere natürlich weiter mit dem Fokus auch auf Brock und Kurt. Selbstverständlich, ne, bei denen, um die beiden geht es ja immerhin hier auch. Und ist dann, denke ich, auch logisch gewesen, dass man da dann halt einen Fokus drauf gelegt hat, so mehr oder weniger die anderen beiden auf Team Engels Seite und mit Chris Benoit so ein bisschen, ja, man will es jetzt nicht so ganz Nebenstatisten sagen, es war trotzdem ein sehr, sehr gutes Match auch. Natürlich bei dem, die beteiligt sind, ist es auch kein Wunder, alles so wirklich, kann man sagen, pure Wrestler. Ne, gerade natürlich Kurt Engel, die ja da nach dem Schema auch zusammengestellt wurden. Und ja, Kurt Engel hat ja schon selber mal gesagt, dann in einer Promo gegenüber Paul Heyman, dass ja quasi jüngere Versionen von ihm selbst sind. Und ich denke, die Beschreibung passt auch eigentlich ganz gut. Und ja, dann ist es natürlich auch kein Wunder gewesen, dass die drei gut zusammengepasst haben und auch ja eine gute Matchqualität abliefern konnten.
Ja, allerdings konnten sie nicht den Sieg davon tragen bei dem Handicap-Match. Das entschieden dann Benoit und Lesnar für sich. In den darauf folgenden Wochen, wo es hier langsam schon, oder ja, schon eigentlich die Road to WrestleMania ist, ja, kam es dann noch ja, zu gewissen interessanten Ausgaben von SmackDown. Unter anderem ja, gewann Lesnar ein Gauntlet-Match und hat eigentlich darauf gewartet, dass ja, der letzte Kurt Engel sein sollte. Dann wurde Lesnar halt von allen Vieren attackiert, also Team Engel plus Paul Heyman. Und dann wurde halt bestimmt, dass wenn Lesnar, also Lesnar hatte dann die Möglichkeit gehabt, in ein Steel Cage Match sich einen von Team Engel auszusuchen, und er wählte Paul Heyman aus, mit dem er über die ganzen Monate eine Rechnung noch offen hatte und ihn nicht einmal richtig in die Finger bekam.
Schon seit dem Big Show Turn natürlich.
Genau, richtig. Und da hatte ich natürlich eine große Wut aufgestaut, und Lesnar konnte das Ganze auch für sich natürlich entscheiden, bekam durch den Sieg dann die Möglichkeit, bei ja, gleich bei der SmackDown-Folge ein WWE-Titelmatch gegen Kurt Engel zu bekommen. Da zu der Zeit muss man auch sagen, Kurt Engel verletzte sich während des Matches bei No Way Out, und es wurde auch so langsam halt ja gemunkelt, dass es dann Kurt Engel doch nicht schaffen sollte.
Mhm.
Da waren zum Beispiel halt unter anderem Chris Benoit war ja mit von der Rede. Ich erinnere mich auch, dass Bruce Prichard dann auch erzählt hat, die haben wirklich dann sehr viele, also nicht nur Chris Benoit, sondern dass die auch versucht haben, Undertaker mit einzubringen, und wie würde das Ganze aussehen, wenn Eddie Guerrero dann irgendwie doch mal irgendwie als Herausforderer feststehen würde. Aber Kurt Engel entschied sich dann doch dafür zu sagen, ich versuche es durchzuziehen, schub mich bitte bis zum Showdown, und danach möchte ich mich dann operieren lassen. Und das hat soweit gut geklappt. Und dann gab es natürlich das phänomenale Match dann bei der WrestleMania.
Ja, also phänomenal triffst du wirklich perfekt. Also was WrestleManias angeht, eins meiner Lieblings-Main-Events, kann man schon wirklich auch so sagen. Die beiden, gerade wenn man natürlich noch dann bedenkt und das jetzt im Nachhinein sozusagen weiß, ne, mit der Verletzung von Kurt und dann auch was dann noch während des Matches passiert, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, also hat sie unter den Umständen wirklich einen Klassiker rausgehauen, die beiden. Welche Umstände ich da meine, der eine oder andere wird es natürlich schon ahnen, was jetzt kommt. Die Shooting Star Press, die da von Brock Lesnar ausgeführt wurde, die es ja auch schon öfter mal in der Vergangenheit gegeben hat, so in seinen Rookie-Tagen sozusagen, und da auch wirklich bravourös jedes Mal durchgegangen ist, ohne Fehler, ohne, ja, Botches kann man es jetzt, denke ich mal, dieses Mal auch nicht wirklich nennen, also es war ja trotzdem eigentlich richtig ausgeführt, ne? Kurt Angle lag während dieser Aktion vielleicht ein kleines bisschen zu weit weg und da hat dann die Entfernung, die Brock da zurücklegen konnte, nicht ganz gestimmt und so, dass er dann halt, ja, relativ unglücklich mit der Landung dann aussah und es wurde dann ja auch immer mal wieder gesagt, also ich weiß nicht, ob die Gerüchte da so bestätigt sind, er hat sich da ja auch irgendwie mit dieser Aktion lähmen können. Ne, halt so Verletzungen sind ja immer sehr gefährlich.
Ja.
Und so hatte man dann quasi ab diesem Zeitpunkt ja beide mehr oder weniger mit einem angeschlagenen Nacken in diesem Match. Und Brock Lesnar, der auch scheinbar im Nachgang sagt, dass sich an diesen Run im Großen und Ganzen halt da, was dieses, den Rest des Matches quasi anging, auch gar nicht mehr so richtig dran erinnern kann. Das ist also ein bisschen schwummrig gewesen und die haben das dann halt irgendwie trotzdem noch bravourös zu Ende geworkt. Also Hut ab, kann man da auf jeden Fall nur sagen. Haben dann Klassiker, wie ich ja schon mal gesagt habe, wirklich rausgehauen. Und meiner Lieblings-WrestleMania Mini-Events, ich glaube auch bei dir oben mit dabei, was so die Matchqualität und ja, die Zusammensetzung an sich betrifft. Ja, also was soll man eigentlich noch mehr sagen, als wirklich nur großen Respekt so an die beiden. Auch Kurt Angle, wie du ja schon einleitend gesagt hast, dass das da wirklich dann so durchziehen wollte, sich dann wirklich persönlich noch bei Vince gemeldet hat, so, hey, ich will das noch durchziehen, Mania mache ich und danach unterziehe ich mich dann halt irgendeiner OP oder was auch immer dann nötig ist, um dann halt wieder auf den Damm zu kommen und ja, wieder fit zu werden. Und ja, so wie man daraus vielleicht auch schon erahnen konnte, hat sich dann hier Brock Lesnar dann ja den WWE-Titel im Verlauf ja, der Story gesichert, sodass dann halt Kurt Angle erstmal zu seiner Auszeit kommen konnte. Gerüchteweise waren da ja sogar längere Zeiten von bis zu einem Jahr im Gespräch. Allerdings hat er sich wohl zu einer alternativen Operationstechnik, so wie ich das verstanden habe, damals entschieden, sodass er tatsächlich nur so höchstens 2,5 Monate in etwa ausgefallen ist und dann schon wieder quasi ins Geschehen eingreifen konnte und dann bei SmackDown, wie gesagt, die etwa 2 Monate später zurückkehrte.
Genau. Dazu kann man auch noch sagen, nochmal zum Main-Event zurückzukommen. Mhm. Also ich gebe dir da auf jeden Fall recht. Also für mich auch mein Lieblings-Main-Event. Also wenn man mich wirklich danach fragen würde, ja, dein Lieblings-Main-Event so von WrestleMania, dann würde ich ja wirklich auf das von 19 tippen. Das von 20 ist auch grandios, aber hat natürlich einen Fadenbeigeschmack wegen Benoit. Ja, eben gerade wollte ich noch, da waren noch so viele Infos rund um das Mania-Match. Also natürlich können sich das auch die Zuhörer alternativ über den Podcast von Kurt Angle anhören, gleich die erste Folge, wo er natürlich über sein WrestleMania-Match ausführlich darüber spricht, also das gegen Brock Lesnar. Erstaunlicherweise hatte man auch geplant, dass Kurt Angle den Titel auch bei WrestleMania verteidigt, unabhängig davon, wenn er sich nicht verletzt hätte, war eigentlich geplant, dass Kurt Angle da den Titel verteidigen soll. Mhm. Brock Lesnar hatte natürlich dann bei dem gefakten Shooting Star Press die Reflexe nach dem Pin gehabt, um rauszukommen. Das ist schon echt heftig, also wie dann sich irgendwie der Körper auf Autopilot setzt.
Ja, auf jeden Fall.
Monate darauf natürlich Kurt Angle von einer Verletzung geplagt, erstmal halt sich operiert und Lesnar brauchte neue Gegner, um das Ganze zu überbrücken, bevor dann Angle wiederkommt. Beim Backlash war der Gegner John Cena, der sich in ein Turnier, ja, der das Turnier gewinnen konnte, zum Nummer 1 Herausforderer. Und dann danach kam es dann wieder zu einer Rivalität zwischen The Big Show und Brock Lesnar. Gutes Booking, also ich finde es da auch mal ganz gut, wenn man wieder Wrestler von vorherigen Programmen wieder herholt und dann zum Beispiel dann wieder einen Titel auf dem Spiel lässt. Mhm. Kurt Engel feierte dann seine Rückkehr am 5. Juni 2003. Befand sich dann auch kurz in einer Rivalität mit Team Engel, also dass man gesagt hat, so ja, also weiß ich nicht, ich habe keine wirkliche Unterstützung von euch erhalten. Und dann gab es auch dann ja so ab und also ein paar Handicap-Matches, Six-Man-Tag-Matches, wo dann halt dann Team Engel mit The Big Show kooperierte und dann gegen Brock Lesnar und Engel sich stellten. Die beiden, also Engel und Lesnar, entwickelten dann während der Zeit eine ja, kleine Freundschaft. Ne? Also Engel erzählte auch, also Storyline-mäßig wahrscheinlich, ja, dass mich Lesnar in der Zeit im Krankenhaus besucht hat und sich beide natürlich dann schätzen. Ne? Lesnar auch einer, der aus dem Amateur-Background kommt, also so einen wrestlerischen Hintergrund hat. Mhm. Und ja, das Ganze mit Big Show war natürlich nicht zu Ende, aber hier wurde noch Kurt Engel mit involviert und es gab dann prompt ein Triple Threat Match bei dem Pay-Per-View Vengeance, wo dann aber Kurt Engel dann wieder gewinnen sollte und sich den vierten Titel holt. Und ja.
An meiner Stelle auch eine kleine Überraschung gewesen, mehr oder weniger. Ne? Das hätte man jetzt nicht unbedingt mit gerechnet.
Stimmt.
Einerseits natürlich klar, so ein Titelwechsel kann dann auch mal dann wieder ja so ein bisschen Pep, sag ich mal so, in die Story reinbringen und das nochmal so, wie Vince McMahon ja immer sehr, sehr gerne sagt, so time to shake things up sozusagen, ne, dass man dann immer so ein bisschen neuen Wind in die Sache reinbringt und ja, mal schauen, in welche Richtung das dann so weitergehen kann sozusagen und auch hier, denke ich mal, werden da die Gedanken ähnlich gewesen sein, dass man sich dann vielleicht gedacht hat, so okay, so Kurt Engel ist jetzt seit kurzem oder relativ kurzem wieder zurück und dann könnte man ihm jetzt gleich nochmal wieder so ein bisschen den eben erwähnten Wind in die Segel hauen und im Titel gewinnen, hat ihn dann erstmal auf die gute Seite sozusagen so stellen. Nur ist er dann ja quasi der Olympic Hero, der auch dann hier wieder zurückkehrt und auch wieder Gold gewinnt, wenn es auch keine Medaille ist, sondern eben der WWE-Titel. Und ja, Brock Lesnar, der dann seinerseits dann wieder ein bisschen in eine für ihn, sage ich mal, typischere Rolle schlüpfen sollte.
Wie hättest du also, was hättest du nach diesem Vengeance-Match, was wäre so deine Vorstellung gewesen, so von einem, ja, von einem Booking, so wie es weitergehen würde?
Also ich muss natürlich zuerst schon mal sagen, da er jetzt bei dem Triple Threat Match noch so beteiligt war, wird es bei mir auch wieder ein trauriges Ende, sag ich mal, für Big Show nehmen, der natürlich auch weiterhin jetzt nicht unbedingt in den Titelgeschehen dann so ja, teilhaben sollte. Und ich glaube, da hätte ich dann persönlich jetzt auch nichts dran verändert. Also es wäre für mich auch klar gewesen, dass es halt in so einer Einzelfehde so zwischen Brock und Kurt eigentlich weitergehen müsste. Und ja, das ist natürlich auch dann immer so ein interessantes, ja, so eine interessante Storyfeld, wenn man das so nennen kann. Immer der typische, der typische Werdegang zwischen so Freunden oder neuen Freundschaften, die dann eben dann doch an dem Verlangen nach dem Titel so ein bisschen mehr oder weniger zerbrechen. Und ja, so fand ich das eigentlich schon cool gelöst, wie man das dann halt auch mit eingebaut hat. Ne? Klar, einfach dann mit so einer Promo ging es dann ja weiter mit Brock Lesnar, der es dann so gesagt hat, so ab dem Moment, wo es der Titel mich verlassen hat, war eigentlich unsere Freundschaft schon so vorbei. Und das ist natürlich auch, ja, mehr oder weniger bestimmt auch eine harte Realität, die es so teilweise so im Wrestling auch so gibt. Also kann ich mir jedenfalls immer mal so vorstellen. Ne? Man ist dann vielleicht cool mit dem einen oder anderen und dann merkt man so, okay, der wird auf einmal da so voll heftig gepusht und mich vergisst man auf einmal. Sondern ja gut, dann hat man vielleicht nicht mehr so viel mit dem zu tun, so nach dem Motto. Und das hat man dann vielleicht so ein bisschen in so eine Story dann übertragen. Deswegen, das fand ich dann auf jeden Fall auch ziemlich interessant gelöst. Und hast mir gerade so ein kleines bisschen so rum, ich mir gerade so währenddessen noch so überlege, wie man es denn hätte vielleicht so anders oder ob man es hätte besser booken können. Also es gibt ja bestimmt immer wieder Möglichkeiten, wo man das so besser ja, hätte einbinden können oder hätte rüberbringen können, aber ich war da eigentlich schon ein ziemlich guter Fan von, wie es dann so sich zugetragen hat. Womit man dann halt weiter dann in dieser Einzelfehde dann so kommen konnte und halt Big Show mehr oder weniger so ein bisschen losgeworden ist. Wie gesagt, ich habe jetzt auch nichts, also das hört sich vielleicht teilweise ein bisschen an, ich habe jetzt nicht so persönlich irgendwie gegen Big Show oder auch nicht gegen ihn so als Wrestler ab und zu vielleicht ein bisschen nervig, dass er da 10.000 Mal hin und face turnt, aber ja. Ansonsten, das ist ja eher dann so heutzutage und jetzt nicht so damals gewesen.
Ja.
So der Männer, also von mir aus hätte er auch gerne dann hier und da noch vielleicht nochmal einen Run bekommen können, ne? Ist halt zu der Zeit dann nicht passiert, weil es ja eben um diese Fehde dann ging, was ja auch verständlich ist, so von der Booking-Entscheidung her. Ja, also ich fand es im Endeffekt wirklich schon gut gelöst, wie es dann so gemacht wurde.
Ja, das erläutern wir natürlich jetzt auch oder reviewen wir es dann nach dem Vengeance-Match weiterging. Vince McMahon überraschenderweise brachte dann seine Finger mit im Spiel hinein und wollte dann schon halt diese Reiberei zwischen den beiden auch verstärken bzw. auslösen und hatte dann halt ein kleines Problem mit Brock Lesnar und die beiden wollten das Ganze auch dann im Ring klären und da entschied sich dann auch noch Vince dazu, dass Kurt Angle den Special Ref geben sollte. Da im Verlauf der Smackdown-Folge auch hat sich halt vieles drauf aufgebaut um das ganze Match und da hatte man unter anderem auch Brock Lesnar bewusstlos Backstage aufgefunden, wo dann halt auch Vince McMahon Kurt Angle halt beschuldigt hat, hier kann es nicht sein, dass du deinen Kollegen hier attackiert hast. Und während des Matches war eigentlich, also in diesem Steelcage-Match zwischen Brock Lesnar und Vince McMahon, kam es eigentlich auch schon kurz davor, dass Brock Lesnar den Sack zumacht. Aber ja, simulierte dann einen Schwindelanfall. Und dann wollte Vince natürlich den Sieg für sich abstauben. Aber Kurt Angle wollte da halt nicht mitziehen. Und dann kam es zwischen Vince und Kurt Angle halt zu einem Problem, dass sich die beiden dann angemacht haben. Und Kurt Angle nahm ihn dann auch im Angle-Lock. Aber das war nur ein teuflischer Plan, weil man sah dann hinter Kurt Angle, wie dann wieder Brock Lesnar wie eine Eins stand. Und erstmal dann Kurt Angle so zermöbelt hat, beziehungsweise zerstört hat im Ring, dass dann klar wurde, okay, was du ihm gerade auch meintest, das Ganze ist mit denen zu Ende. Also ich glaube, Freunde werden die beiden nicht mehr. In den Wochen darauf man konnte ein bisschen sagen, so als wäre Vince McMahon dann so der neue Manager vom Heel Brock Lesnar, weil ja Brock Lesnar jetzt damit auch hier geturnt ist und wie du halt dann schon meintest, hat er dann in einer Promo auch dann, hat Brock Lesnar dann auch erwähnt, dass für ihn diese Freundschaft oder wie man sie nennen mag, eigentlich schon zu Ende war. Und dass die folgenden Wochen bis zum SummerSlam zu deren Match dann, was hier auch sehr gut natürlich war, was ich hier sehr gut fand, die beiden mussten nicht wirklich eine großartige Stipulation austragen, sondern war überwiegend nur ein 1-gegen-1 Match.
Stimmt.
Und da in den laufenden Wochen sah man natürlich den bestialischen Brock Lesnar, ne? Also der hat dann diesen einbeinigen Wrestler Zach Gowen, falls sich einer der Zuhörer daran erinnert, aus der Zeit damals, den hat er so zugerichtet, also der hat da, blutströmend lag er da.
Ja,
und dann schmiert er sich natürlich sehr teuflisch am Ende dann sein Blut auf die Brust, sodass das dann eine ziemliche Ansage in Richtung Kurt Angle war. Das Ganze sollte aber dann beim SummerSlam dann nicht wirklich vonstatten gehen, sondern Kurt Angle verteidigte erfolgreich den Titel. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich dir damals ja den Pay-Per-View SummerSlam gegeben habe, dir den anzugucken und du hast natürlich auch total geschwärmt und meintest, also war jetzt nicht wirklich so ein großer Unterschied zum WrestleMania-Match, ne?
Nee, auf jeden Fall. Also die beiden wirklich, man wusste einfach, wenn die sich gegenüberstellen, so, da kann was Spezielles draus werden. So einfach bei jedem Match hat man vorher so dieses Gefühl und so meiner Meinung nach haben die jetzt auch jedes Mal so delivered und wirklich, abgeliefert, und das ist nochmal ins Deutsche. Und klar, dieses WrestleMania, das schon alleine dadurch, dass es ein WrestleMania-Match ist, das ist vielleicht mal so ein bisschen nochmal so ein besonderes Gefühl so dabei, ne? Und dass man dann die natürlich die größte Bühne von allem, die es dann in der WWE so gibt. Aber der SummerSlam steht natürlich auch nicht in sehr vielen nach. Ich meine, auch so ein Big Four Pay-Per-View, wie man das schon sagt. Und die beiden haben sich da auf jeden Fall auch nichts vormachen lassen, um sich da halt nochmal hier wirklich gut abzuliefern. Ich weiß noch, wo ich das Match das erste Mal dann nicht gesehen habe, dachte ich wirklich, also weil ich mir auch vorher natürlich keine Resultate oder sowas da angeguckt hatte, ne, da war ich eigentlich dann schon so der Meinung, ach, wird doch bestimmt Brock dann hier auch wirklich so stark, wie er dann davor wieder so dargestellt wurde, auch schon in den Promo-Packages, die man dann vorher gesehen hat, ne, unter anderem mit diesen wirklich brutalen Angriffen auf Zach Gowen. Und ja, da hatte ich mir schon gedacht, nicht unbedingt vielleicht, dass er kurz einen Prozess macht mit Kurt, also ich denke mir jetzt nicht, dass sich hier irgendjemand bei den beiden da so ein kurzes oder ein Squash-Match oder sowas erwarten würde, wenn man es vielleicht heutzutage teilweise von Brock gekannt hat.
Richtig.
Aber ich dachte dann schon, ehrlich gesagt, dass Brock sich dann so den Titel gewinnen so schnappt, das Match schnappt und so mit den Titel. Aber wie du schon gesagt hast, ne, sollte es dann hier nicht so kommen, sondern der gute Olympic Hero hat abermals bewiesen, wie viel Kraft in ihm steckt und wie viel Widerstandsfähigkeit. Und ja, diese Widerstandsfähigkeit hatte da Brock an diesem Abend vielleicht so ein kleines bisschen gefehlt. Und, zum Ende hat es dann nicht mehr aus seinen verschiedenen Aktionen, so mit dem Ankle Lock und so, hat es dann nicht mehr rausgereicht. Und so muss er sich da geschlagen geben.
Man sieht es ja auch. Also so einen wie Kurt Angle kann man natürlich auch in so einer Position auch sehr gut darstellen. Weil ich meine, jemand, der mit einem gebrochenen Nacken ab dem Viertelfinale trotzdem noch eine Goldmedaille holt, der schafft dann noch sowas. Ja. Also das ist dann wirklich...
Schon nicht mehr menschlich eigentlich.
Genau, richtig. Also das ist schon in einer glaubwürdigen Manier. Mhm. Man kann natürlich dann mal gerne wieder auf die heutige Zeit zurückkommen. Natürlich, ja... Also ich denke, viele unserer Zuhörer sehen das halt auch so, ne? Von damals und von heute halt einfach wirklich, da fehlte die Glaubwürdigkeit, ne? Mhm. Sehr großer Faktor natürlich ist auch, dass Kayfabe ja nicht mehr wirklich vorhanden ist und das natürlich der heutigen Wrestling-Zeit schadet. Nichtsdestotrotz fahren wir hier nochmal ja, so langsam so zum Ende der Rivalität. Kurt Angle, wie erwähnt, verteidigt seinen Titel erfolgreich gegen Brock Lesnar, indem er ihn im Angle Lock aufgeben lässt. Und ja, dann fing dann in den kommenden Wochen an, dass sich die Fans ja, lustig gemacht haben über Brock Lesnar. Natürlich immer die ganze dann immer diese you tapped out Chants, also du hast abgeklopft, Rufe, ja, während der Shows reingerufen haben oder während Brock Lesnar gewrestelt hat oder irgendwie eine Promo abliefern wollte. Mhm. Es gab dann, da man halt wieder einen neuen Nummer 1 Herausforderer auf Kurt Angle ja ermitteln wollte, gab es nochmal ein Triple Threat Match zwischen Big Show, Brock Lesnar und den Undertaker. Letzterer entschied das Ganze auch dann für sich. Bei einer SmackDown-Folge gab es dann ein sehr starkes Match zwischen ihm und Kurt Angle. Also das war gleich dann die Folge darauf. Was aber nicht wirklich dann mit einem Sieger endete, sondern mit einem Eingreifen von Brock Lesnar. Ja, das Ganze endete dann im No-Contest und da Vince McMahon natürlich das Sagen hat, beschloss man dann nochmal ein allerletztes Match der beiden stattfinden zu lassen, zumindest was ja die WWE Area angeht. Mhm. Also mir fällt gerade irgendwie nicht so das deutsche Wort dafür ein. Ja, WWE-Raum. Was den WWE-Raum angeht. Und ja, das Ganze in einem Ironman-Match, 60 Minuten, hier auch wieder ja, gut hinbekommen, weil ich finde halt in sehr vielen Rivalitäten werden so viele Matches Match-Stipulations reingeworfen, Last Man Standing und hast du nicht gesehen. Jetzt natürlich immer jedes Jahr mit den ganzen Hell in a Cell Pay-Per-View. Das, ja.
Da hat man schon den unnötigen Überschuss so dran.
Richtig, also genau.
Die Bedeutung geht verloren dran.
Genau, und natürlich zu der Zeit auch mit der Folge um Shawn Michaels und Kurt Angle, die wir ja auch schon reviewed hatten, in unserem Archiv natürlich verfügbar. Da haben die beiden natürlich auch keine wirkliche Stipulation gebraucht, um wirklich eine sehr gute Fehde hervorzubringen. Eben. So auch hier. Das Iron Man Match an sich ist sehr interessant gestaltet. Also ich höre immer wieder, dass es eins der besten Iron Man Matches ist. Es fängt dann überwiegend damit an, dass sich Brock Lesnar einen Polster verschaffen wollte und erstmal Kurt Angle ja mit fiesen Tricks schwächen wollte, indem er zum Beispiel halt dann Gegenstände gegen ihn benutzt hat und natürlich das ja eine Disqualification mit sich brachte, aber sofort im Gegenzug Brock Lesnar dann halt dann die Chance genutzt hat, einen ja angeschwächten Kurt Angle dann nochmal seine Finishers zu verpassen und dann wieder ja mehr Punkte rauszuholen, als er die abgegeben hat.
Klug gemacht auf jeden Fall von ihm.
Ja, also das ist dann wirklich super. Also gutes Booking. Dann kann man auch wieder halt sehen. Ne? Also WWE ist wirklich in vielen Bereichen dann wiederum super. Wie zum Beispiel halt mit dieser Rivalität oder mit diesen Ideen halt. Und ja, Kurt Angle konnte gegen Ende nochmal das Ganze verkürzen. Allerdings die letzten Sekunden vor Ablauf der Zeit befand sich Brock Lesnar in einem Angle Lock, hat aber nicht aufgegeben bzw. abgeklopft, sodass er ja, sodass es 4-5 ausging. Und ja, man sich dann entschied, okay, das ist so die Kirsche auf der Torte und wir lassen das Ganze auch mal erstmal gut sein und wollen das nicht den Fan irgendwie weiterhin sein, in seine Rachen schieben.
Was ich auch gut finde. Also wir es dann auch, man will nicht mal die Vergleiche so zu heutzutage ziehen, aber muss man ja mehr oder weniger, ne, wenn es halt nochmal den Punkt so richtig rüberbringt und damit die Zuschauer dann halt oder Zuhörer das dann halt auch nachvollziehen, auch wenn ich jetzt denke, dass der ein oder andere sowieso mit uns da auch die Meinung teilen wird. Wenn man dann solche Fäden dann immer sieht, ob es jetzt um Titel geht oder auch nicht, wo man dann gefühlt das 12. Mal bei einer SmackDown-Ausgabe so Matches wie, das ist ein bisschen bei den Haaren herbeigezogen, ne, dass es mir gerade in den Kopf kommt, so Baron Corbin gegen Dolph Ziggler gesehen hat, ne, wo man sich dann so denkt, so mein Gott, also dieses Match hängt mir langsam so sonst wo raus. Ja. Ne? Also wie kann man das dann jetzt noch so 1000 Mal so bringen? Es wurde schon langsam so ein bisschen auch so nach dem Motto, da gab es ja auch immer mal so ein bisschen so Memes und sowas damals, was auch Randy Orton und John Cena relativ oft sich gegenüberstanden. Ne? Mhm. Halt das nagt ja auch schon so an dieser Kante, aber heutzutage wird das halt oftmals auch wirklich zu leicht überschritten, meiner Meinung nach.
Total.
Wo es dann halt, ja, das 10.000. Aufeinandertreffen dieser zwei, in der nächsten Woche haben die dann vielleicht nochmal so ein Tag-Team-Match, in dem beide beteiligt sind, so mit anderen. Und dann so haben sie auch nochmal ein Pay-Per-View-Match, sei es auch nur in so einer Kick-Off-Show oder so. Ne? Genau. Aber halt, das zieht sich so über Monate hinweg, dass man dann so denkt, so mein Gott, so wresteln die nochmal irgendwen anders? Oder so sind die da jetzt so in so einem Lebenszeitvertrag, dass diese Fehde so bestehen bleibt, ne? Wo es, was dann der nächste Punkt ist, wo es ja scheinbar nicht mal um irgendwas so geht, weil da gibt es so keine Story so richtig zu.
Genau.
Und dann halt, um das jetzt wieder zu unserem Thema hier zu bringen, da hat man es eben genau umgekehrt. Man hat die Story, man hat die Glaubwürdigkeit, man hat die Emotionen, die auch dabei sind von den Fans.
Ja.
Und man hat es, wie du schon gesagt hast, ne, mit der Kirsche hier, mit dem Ironman-Match beendet, wieder mit dem Titel gewinnen da von Brock an dieser Stelle.
Ja.
Und hat dann beide halt dann so in ihre Wege sozusagen entlassen, mehr oder weniger halt so, was die Zukunft dann anging. Und hat dann nicht gleich irgendwie, ja, was dann heutzutage vielleicht passieren würde, so ey, nächste Woche bei SmackDown gibt es nochmal dieses Rematch.
Ja.
Also wenn es auch nicht um den Titel geht, dann um den Titel wahrscheinlich nochmal beim nächsten Pay-Per-View dann wieder, ne, dass man dann gleich irgendwie Brock Lesnar gegen Kurt Angle 4 hätte oder sowas.
Ja.
Ne? Und so hat man das dann halt schlauerweise wirklich dann damit mehr oder weniger beendet, wie du schon gesagt hast, ne, was den Raum WWE angeht. Ne, man hat sich dann nochmal so ein bisschen getroffen, aber das ist jetzt nicht mehr Teil dieser Fehde, aber jetzt nicht unbedingt so Teil dieser Folge mehr. Und ja, da hat man es dann halt auch, wie ich finde, wie wir beide finden, gut sein lassen. Und ja, hätte man eigentlich dann, denke ich, doch auch keinen besseren Abschluss für finden können. Man muss auch nämlich nicht jedes Mal immer bei einem Pay-Per-View sein, dass sowas passiert, sondern kann dann auch so geregelt werden.
Richtig, richtig. Also bin ich voll deiner Meinung. Also beste Beispiel, das, wie du schon erwähnt hast, jetzt, ne, es bei einem Pay-Per-View enden zu lassen oder gar natürlich bei WrestleMania. Ne, da wird ja heute immer so groß drauf aufgebaut, dass immer alles so um WrestleMania und dann immer dieses ganze dieser Fingerzeig auf WrestleMania und alles immer so toll aufgebaut. Den Kredit, den sich damals der WWE erarbeitet hat, ist heute irgendwie überwiegend futsch. Ne? Natürlich, wie du eben gerade, oder was heißt eben gerade, aber vorhin halt auch sehr gut erwähnt hast, ne? So, WWE wird schon wissen, wie man Brock Lesnar einsetzt. Ne? Die gucken natürlich auch auf die ganzen Statistiken, auf die, auf die ganzen Merchandise-Zahlen oder Einnahmen. Ne? Da gucken die natürlich auch drauf. Und wenn ein Brock Lesnar kein Geld macht, dann würden die auch gar nicht darauf kommen, weiter mit denen irgendwie was zu verhandeln oder zu machen. Ja, ne? Also da muss man natürlich auch die ganzen Leute im Internet und diese, ja, ich muss jetzt nur halt an diese ganze Kommentarfunktion da bei bei Facebook dran denken, wie sich die immer alle über dieses Programm beschweren und die haben keine Ahnung und hast du nicht gesehen, das ist ein Unternehmen und jeder, wie du schon gesagt hast, man orientiert sich natürlich danach, wer bringt dann viel Geld ein. Und dann wird sich ja nicht WWE denken, okay, wir verpflichten Brock Lesnar, aber er könnte natürlich so ein Risiko sein. Ne? Ich meine, der Typ ist, ich denke mal, der teuerst bezahlte. Und dann versucht natürlich dann die WWE zu sagen, okay, wir wollen natürlich dann mehr rausschlagen oder mehr rausholen, als wir für ihn zahlen. Eben. Und das kann man so zum Abschluss dieser Folge sagen, beziehungsweise jetzt zu dieser Rivalität. Ich möchte da nochmal kurz bei dir nochmal einhaken, oder beziehungsweise dich fragen, nochmal zu der Rivalität, und das kannst du nochmal unsererseits auch abzuschließen. Was so deiner Meinung nach so die Highlights sind der Rivalität? Was ist dir so im Kopf geblieben? Oder wenn du jetzt halt hörst, nur Brock Lesnar gegen Kurt Angle, was ist dir da so prompt fest im Kopf geblieben?
Also natürlich jetzt auch gerade, weil wir es jetzt abschließen quasi eben gerade erst noch so hatten, sind natürlich, muss ich nochmal ganz kurz erwähnen, ne, dass man halt wirklich so dieses gute Ende damit gefunden hat mit diesem Ironman-Match. Ist auch wirklich ja eine Matchart, die man wirklich auch heutzutage oder allgemein nicht so häufig sieht. Deswegen schon wirklich auch immer noch was Besonderes da so ist, so damals war und auch heutzutage wäre. Da man es noch nicht so diesen Überschuss an dieser Matchart sozusagen hat. Und ich finde eigentlich in mehr oder weniger vielen Fäden, also man soll es jetzt auch nicht dann so übertreiben, ne, wie es dann die WWE teilweise dann heutzutage macht, mit so Hell in a Cell und was du schon alles gesagt hast. Aber ich finde, dass die ein oder andere Fehde hätte dann einfach auch mal mit so einem Ironman-Match auch beendet werden können. Das finde ich halt wirklich ein richtig positives Highlight so daran. Und allgemein halt von der Formierung, nenne ich es mal, von Team Engel, das ist natürlich auch ein großes Highlight der Story, ist immer noch so sehr prominent so im Kopf geblieben ist. Und, auch wenn es im Endeffekt gar nicht mal so eine unfassbar lange Zeit Bestand hatte, so bringt man ja bis heute trotzdem noch Shelton Benjamin und Charlie Haas gleich so mit Kurt Angle so in Verbindung. Und da sieht man eigentlich schon, was es da auch für eine gute Idee gewesen ist damals. Und auch wirklich ein weiteres Highlight. Und ja, abschließend natürlich das WrestleMania-Match an und für sich. Und das bleibt nochmal als Highlight dann so zu erwähnen, dass wahrscheinlich, wenn ich die beiden Namen höre, wirklich das Match, der Moment, woran ich dann so zuerst denke, persönlich.
Richtig. Also man könnte sagen, einige Meilensteine schon in dieser Rivalität gelegt, dass man dann irgendwie wie so eine Stecknadel auf so einer Weltkarte dann sagt dann natürlich hier so einmal WrestleMania, dann SummerSlam, dann das Ironman-Match und bis dahin natürlich dann der Road, der Weg dahin. Und genau. Diese phänomenale Fehde-Rivalität hat uns mal wieder sehr großes Vergnügen bereitet, darüber zu reden, darüber zu recherchieren, nochmal sich in die Zeit zu begeben, nochmal hier und da nochmal ein paar Eindrücke zu sammeln, einen gewissen Austausch auch mit anderen oder einfach in der Community, im Umkreis, also im privaten Umkreis, da nochmal nachzuhorchen, wie da die Erfahrungen sind. Ich denke mal, der ein oder andere Zuhörer wird das vielleicht dann auch nochmal anbringen. Es ist einer der bekanntesten Rivalitäten in der Ruthless Aggression Era und damit war es uns auch wichtig, uns in der heutigen Folge damit zu beschäftigen. Wir werden für die nächste Folge immer noch bei dem Thema Rivalität bleiben, liebe Zuhörer. Das allerdings, da gehen wir ein paar Jahre in die Zukunft, beziehungsweise 2 Jahre in die Zukunft, und zwar 2005. Und da würde ich meiner Meinung nach sagen, ja, die Rivalität, also mit zur Rivalität des Jahres, ich wurde nochmal mit dem Gedanken von einer anderen ausgebremst, aber liebe Zuhörer, freut euch dann auf die nächste Folge, wo es um Rey Mysterio und Eddie Guerrero geht. Ja, und damit würde ich sagen, lieber Kevin, verabschieden wir uns auch dann. Ich hoffe, die Zuhörer freuen sich dann schon mal oder sind schon mal dann bereit auf nächsten Donnerstag, wo dann ja wir über die beiden dann reden und über deren epischen, interessanten Fehde von 2005. Ja,
out of order. Ich bin auf jeden Fall bereit.
Du bist auf jeden Fall bereit, ne? Ja, ich denke mal, unsere Zuhörer auch, ne? Ich bin es auch, und ja, wir freuen uns dann wieder, wenn ihr einschaltet und wir dann uns ja darüber unterhalten, austauschen. Und ja, ich verabschiede mich meinerseits. Kevin, einmal halte ich dir den Mic so wie Mr. Kennedy immer, wenn dieses von oben da kam.
Genau. Ja, auch von mir natürlich, wie immer, euch eine schöne Woche. Wir hören uns wieder am nächsten Donnerstag mit der nächsten großartigen Rivalität. Ich freue mich wirklich schon riesig drauf. Hoffe ihr auch. Und bis dahin, tschüss und bis dann.